herzlich willkommen zu einem weiteren Interview unserer Reihe Frauen reden über Frauenthemen. Ich freue mich sehr, heute die Margret Königsegger dabei zu haben. Sie ist die Lebensgefährtin von Johann Filbert, des im Podcast schon oft erwähnten Buches Happy Globuli, wo ich auch schon viel aus der Leseecke vorgelesen habe. Und Johann war auch einmal im Podcast dabei, hat damals sein Buch vorgestellt und ich durfte ihn am letzten Veranstaltung in Gauting sogar mal persönlich treffen. Das hat mich sehr gefreut und Margret war auch dabei, so konnten wir gerade die Hände schütteln. Margret ist heute hier, um über ein sehr interessantes und ich glaube sehr brisantes und wichtiges Thema zu sprechen, wo ich schon im Vorgespräch kurz gesagt habe, ja, das beschäftigt sich sehr viele Frauen und sind sehr viele interessante Aspekte dabei. Da freue ich mich sehr drauf, dass du dir auch Zeit nimmst, heute dabei zu sein. Zuerst lernen wir aber ganz homöopathisch erstmal dich kennen.
So. Ganz homöopathisch, ja, sehr gut.
Genau. Und genau, deshalb auch an dich gern die Frage, wie an viele Expertinnen, die jetzt schon vor dir da waren. Wie bist du zu dem gekommen, dass du heute mit mir hier sitzt und über diese Themen redest?
Ja, begonnen hat mein Weg letztendlich, als ich so 38, 37, 38 war. Also schon vor einiger Zeit, wo ich war angestellt in Österreich. Also hatte einen guten Job, war auch damals verheiratet. Und was mir aber immer mehr bewusst wurde, dass es mir an Erfüllung gefehlt hat. Ich habe mich immer wieder und immer öfter gefragt, war das jetzt schon alles in meinem Leben? Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, vor allem so um die 40 rum. Und da ist es bei mir heute richtig hochgewuppt. Und habe dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil im Leben von Menschen kommen immer wieder Situationen oder Begebenheiten, wenn man da wach ist und es mitkriegt, dass sich da gerade eine Türe auftut, dann ist es wichtig, dass man da auch durchgeht. Und das war halt ein paar Mal in meinem Leben so, unter anderem 91. Da bin ich dann nach München gekommen und habe meine erste Coaching-Ausbildung absolviert sozusagen, habe dann auch bei dieser Firma gearbeitet. Und da war ich wirklich, sage ich jetzt mal, Feuer und Flamme, weil eine andere Neugierde wieder entstanden ist bei mir. Neugierde auf mich, aufs Leben, auf andere, auf Menschen generell und so weiter. Und das hat mich fasziniert, bin dann nach München gezogen, habe dann dort gearbeitet und dann habe ich 95 eben Hannes, meinen Mann, den Johann, kennengelernt. Und kurz drauf, 96 bin ich dann, da war ich 41, bin ich schwanger geworden. Das erste Mal in meinem Leben sozusagen, war natürlich happy, habe aber auch gleichzeitig festgestellt, der Job, den ich da hatte als Coach und Trainer, der hat mich schon sehr ausgefüllt und vor allem waren das auch von den Arbeitsstunden sehr viele, weil es auch Abendveranstaltungen waren und während des Tages Büro. Und da habe ich mir gesagt, wie soll das jetzt gehen? Ich brauche doch nicht mit 42 dann ein Kind kriegen, wenn ich gar keine Zeit habe für das Kind.
Ja.
Und habe schweren Herzens gekündigt. Und dann saß ich zu Hause, der Bauch ist immer dicker geworden. Die eine Seite in mir war happy und die andere Seite, die ist verzweifelt geworden, weil ich nicht wusste, wie es mit mir weitergeht. Und da war ich das erste Mal schon konfrontiert. Wie kriegt man eigentlich beides zusammen? Na, Beruf,
ja.
Berufung, Familie, wie kriegt man alles unter den Hut? Und das ist ja eine große Challenge bei uns Frauen und das ist ein Thema, das mir total im Herzen liegt. Und dann ist aber was passiert, wo wieder eine Türe aufging und eine Bekannte von mir hat gesagt zu mir, weißt du was, dein Gejammere, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Du jammerst nur die ganze Zeit rum. Hat gestimmt, ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, aber es hat mit Sicherheit gestimmt. Und dann hat sie gesagt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und da gehst du hin. Und das habe ich Gott sei Dank gemacht und habe dann die Sonja Becker kennengelernt, die viele, viele Jahre mich begleitet hat und mich auch ausgebildet hat. Und die hat sich vorgestellt bei diesem Coaching-Tag und hat gesagt, ich bin die Sonja Becker, ich habe 5 Kinder, bin alleinerziehend und habe mich selbstständig gemacht. Und da habe ich mir gesagt, okay, also wenn die das mit 5 Kindern hinkriegt, dann werde ich das so mit einem hinkriegen. Abgesehen davon, dass die mir noch wirklich sehr, sehr, sehr wertvolle Inputs gegeben hat über mich auch, die mir nicht klar und bekannt waren über mich selbst. Man ist sich ja doch immer wieder zu nahe oder betriebsblind, ne? Das kennen wir alle. Und naja, jedenfalls habe ich mich selbstständig gemacht. 2 Monate später kam mein erster Sohn zur Welt, der Janis, und ich bin dann stillend am Sofa gesessen und habe meine ersten Coachings am Telefon gemacht. Und habe dann aber mitgekriegt, nach ein paar Monaten, ja, das ist alles super, aber das war es auch noch nicht ganz. Weil One-to-One, das war gut, aber es war mir irgendwie zu wenig. Und dann habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht, eine Leadership- und Coaching-Ausbildung, 4 Jahre, eben auch bei der Sonja Becker und bei ihren Geschäftspartnern, die eine ganz, ganz tolle Methode ins Leben gerufen haben. Und durch diese Ausbildung habe ich auch immer mehr mich kennen, alle Facetten von mir kennengelernt. Licht und Schatten, ne, was ja jeder Mensch hat. Und so im alltäglichen Leben will man eigentlich nur immer die Sonnenseite angucken und nicht die andere. Die will man eher verstecken, aber sie ist trotzdem immer da und treibt ihr Unwesen. Und da bin ich dann natürlich auch konfrontiert worden. Nach 2 Jahren habe ich dann unseren zweiten Sohn gekriegt, die jetzt 28 und 26 sind, und habe dann versucht, alles unter den Hut zu kriegen. Und das war gar nicht so leicht. Weil es dann oft so ist, und das kennen mit Sicherheit viele, viele, viele Frauen, dass man dann entweder in das eine Extrem springt oder in das andere. Und so habe ich es halt über die vielen Jahre jetzt miterlebt, dass Frauen dann entweder sich so reinsteigern, auf die Selbstständigkeit zum Beispiel oder auf die eigene Karriere, dass sie dann die Kinder oder den Partner vernachlässigen, dann gar nicht mehr so sich auch verbinden, ne, mit den Kindern oder mit dem Partner. Der ist zwar, lebt zwar in der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus, aber die beginnen dann mehr so nebeneinander herzuleben, und das ist total schade. Ich erlebe es dann auch oft, dass dann der Sex zu kurz kommt, weil sie dann gar nicht mehr dran denken oder den Kopf haben oder die Nerven. Oder am Abend müde sind, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht haben. Und das ist halt, das ist wirklich auch eine, ja, eine Kunst, die man erlernen muss. Na, dass man die Balance hält zwischen beiden Welten sozusagen. Die eine ist ja die Yin und die andere die Yang-Seite, männlich und die weibliche. Und es ist in der heutigen Zeit auch, erlebe ich immer wieder eine große Challenge, dass Frauen dann nicht recht männlich werden, ja. Und das zum Beispiel habe ich faszinierend miterlebt über viele Jahre oder eigentlich auch Jahrzehnte. Ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich die Sonja Becker, die hat dann noch ein sechstes Kind gekriegt und hat aber immer ihre weibliche Seite geliebt und ihre männliche Seite, ja. Und das war sehr inspirierend. Von daher hatte ich auch wirklich Glück, und ich empfehle es jeder Frau, sich da Unterstützung zu holen oder eigentlich auch eine Umgebung von Gleichgesinnten, die jeder zwar am eigenen Strang zieht, aber trotzdem das eigene macht.
Ja,
Genau.
sehr schöne Einführung. Vielen Dank. Ich finde, da sind jetzt schon viele Sachen dabei, wo ich gerne nachher noch mehr drauf eingehen würde.
Gerne.
Aber du hast ja auch einen ziemlich lustigen Homöopathen geheiratet. Und mich interessiert natürlich, wenn wir schon mal einen Außenstehenden da
Aha.
haben, der so ein bisschen auch den Blick drauf hat,
Ja.
wie war das für dich, so in diese Homöopathie-Welt einzutauchen?
Also wir haben uns 95 kennengelernt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mir es heute zwar gar nicht mehr vorstellen, aber ich wusste nichts über die Homöopathie. Ja. War aber sehr neugierig. Und was auch toll war, dass wir, ich meine, ich war ja sogenannte Spätgebärende. Und auch da haben wir an einem Strang gezogen, ja. Weil für mich war es klar, ich bin selber auch als Hausgeburt zur Welt gekommen, 1954. Und ich wollte auf jeden Fall eine natürliche Geburt haben. Aber mir war es immer doch, ich kann mich ja auch ein paar Tage im Krankenhaus verwöhnen lassen. Hab aber unbewusst, aber trotzdem, ich würde mal sagen, meine Seele oder dieser seelische Anteil in mir hat sich nicht wirklich darum gekümmert, auch wirklich einen guten Platz zu finden. Und dann kam wieder eine Situation von einem Freund, die auch gerade, wo seine Frau auch gerade schwanger war, und so 2 Monate vor mir kam ihr erster Sohn zur Welt. Und die haben mir ein Buch geschenkt, kennst du wahrscheinlich auch, Geburt und Stillen von Michel Audin, ist ein Franzose, der so eine Klinik gegründet hat, vor vielen Jahren, für natürliche Geburten. Und ich habe das Buch gelesen und dann wusste ich, es war mir klar, Hausgeburt. Und da bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben durfte und meine Kinder auch. Und ich muss dazu sagen, ich hatte auch das Glück, dass ich eine super Hebamme hatte hier in Bayern, die, soweit ich weiß, in dritter Generation Hebamme ist. Und der erste Sohn kam ja als Steißlage zur Welt. Der hat sich im letzten Moment nur gedreht als Steißlage. Als sie kam, war er noch keine Steißlage. Aber auch da, und das fasziniert mich so, und da will ich wirklich an viele, viele, viele Frauen appellieren, dass die sich wieder ihrer eigenen Genialität des Körpers und, ne, besinnen, und dass wir das können, wir Frauen, wir können natürlich Kinder zur Welt kriegen und müssen nicht ins Krankenhaus und zu einem bestimmten Datum per Kaiserschnitt unser Kind zur Welt kriegen. Natürlich muss es das auch geben, ja, aber mir ist es ein Riesenanliegen, wieder zurück zur Natürlichkeit zu kommen.
Und wie bist du dann in die Homöopathie gekommen?
Bitte?
Und wie bist du dann in die Homöopathie gekommen?
In die Homöopathie? Naja, ich selber mache ja keine
Ja,
Homöopathie.
das weiß ich, aber wie war so dein Kontakt dann mit dem Mann, der Homöopath ist und so weiter?
Naja, ich war natürlich happy, weil ich musste seitdem zu keinem Arzt mehr gehen oder zu keiner Ärztin. Ich hatte eine gute Frauenärztin, das war okay. Ich war einfach froh, selber so zurück zu dieser Natürlichkeit zu kommen. Ja? Und ich bin heute noch, wenn wir am Abend zu Hause sitzen beim Essen und Hannes erzählt von seinen Patienten, dann bin ich immer mit großen Ohren, noch heute, ja, weil ich es immer wieder faszinierend finde, was die Homöopathie kann.
Wie ist so dein Blick von außen? Du begleitest das ja schon relativ lang. Wie hat sich so, seit du von der Homöopathie das erste Mal gehört hast bis heute, wie hat sich das so verändert für dich?
Für mich selber oder was ich sehe, was im Außen passiert.
Beides?
Beides. Also für mich selber ist es sowas von selbstverständlich und natürlich. Und auch immer wieder ein Abenteuer für Neugierde, ne? Weil der Therapeut oder die Therapeutin muss ja auf den Menschen neugierig sein, sonst wird es nicht finden das richtige Mittel, ja. Er muss die richtigen Fragen stellen, er muss sich auf die Person eingehen. Und das finde ich schon immer sehr faszinierend. Und im Außen sehe ich halt, wie so vieles andere auch, dass das, was wirklich gut ist, ganz oft bekämpft wird. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja bei dieser Coaching-Firma, wo ich die erste Ausbildung hatte, das ist die Firma Landmark, die es weltweit gibt, da habe ich gearbeitet. Und da wurden dann wirklich so Gerüchte wie Design Scientology. Ein, 2 Jahre später hieß es, die Homöopathie ist Scientology. Ne? Also, wo es jeder vernünftige Mensch weiß, dass das ein totaler Nonsens ist. Und ja, aber es gerade in der heutigen Zeit wandelt sich das ja wieder, dass ich mitkriege, dass immer mehr neugierig werden und zurückkommen zu dieser Natürlichkeit und auch ein Stück weit mehr selber Verantwortung übernehmen. Und das ist sowohl meines als auch Hannes Wert oder Slogan, dass es total wichtig ist, dass man wieder mehr selbstbestimmt ist. Egal, ob es Gesundheit ist oder fürs eigene Leben oder für die eigene Erfüllung oder egal für welchen Bereich. Dass man selbstbestimmt wieder ist und selbstverantwortlich dadurch auch. Ja. Und das kriege ich mit, dass da immer mehr Patienten auch kommen, die da zurück wollen.
Ja, schön. Wie habt ihr auf das dann reagiert, als dann Angriffe waren? Habt ihr euch da eher stark gemacht für oder habt ihr einfach die gute Arbeit hochgehalten? Oder hast du Johann nachher auch zu dem Buch motiviert? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Nein, Hannes war ja von Anfang an eingebunden in dem Homöopathieforum, in dieser Ausbildung, ne? Und war dadurch auch nicht alleine, sondern im Team. Und das finde ich in so einer Situation immer auch wichtig und gut, hatte ich ja auch in meinem Bereich ein Team. Und bezüglich des Buches Happy Globuli, er beschreibt es auch im Buch, also er hätte es never ever geschrieben, weil er gesagt hat, ja, da gibt es Gescheitere und da gibt es welche, die ambitionierter sind oder die erfahrener sind oder die sich noch mehr reingehangen haben in die Thematik. Da brauche ich nicht das 100. schlaue Buch schreiben. Und es hat schon einiges gebraucht und will ich auch jeder Frau ans Herz legen, wenn sie mitkriegt, dass das schon Resonanz bei der Person hat, obwohl die Nein, Nein, Nein sagt, ja, aber trotzdem ist ja Resonanz darunter, dann da hinterher zu gehen und sich dann nicht unbedingt einschüchtern auch zu lassen von dem Menschen oder Partner. Denn das hat er sehr wohl gemacht und das weiß ich auch, dass das viele Männer machen. Aber ich habe es dann doch hingekriegt, dass er dann zu diesem Leadership-Training nach Kapstadt geflogen ist. Und da hat er begonnen, das Buch zu schreiben. Genau.
Schön.
Und es ist einfach, ja, schön geworden, das Buch.
Was ein bisschen naheliegend ist über die Connection. Und wir da auf, bei den Homöopathen unter Umständen genau diese Zielgruppe auch haben, die ja dann das überschneidet, ne? Die du ja dann betreuen, coachen oder unterstützen kannst. Hast du denn auch sozusagen außerhalb oder innerhalb deiner Arbeit mit Homöopathinnen dann zu tun gehabt, wenn die sich selbstständig gemacht haben und sie hatten eben vielleicht noch Partnerschaft und Kinder? Hast du da auch Erfahrung sammeln können?
Habe ich schon. Und es ist halt leider Gottes, es ist ein Riesenspagat mit Frauen und Kindern und Beruf, weil es ist natürlich herausfordernd, aber ich habe halt auch mitgekriegt, Dadurch, dass ich die Sonja Becker mit ihren 6 Kindern gesehen habe und die da weltweites Unternehmen aufgebaut hat, dass beides möglich ist. Und sie war mir natürlich auch eine große Stütze, ja, ein Vorbild. Und ich sehe aber auf der anderen Seite, dass immer wieder Frauen Kinder vorschieben, um etwas nicht voranzutreiben.
Okay.
Weil ich die Kinder habe. Oder vor kurzem auch eine Frau, die wollte ein gewisses Projekt anstoßen oder beginnen. Und dann hat sie gesagt, ja super, und ich rede noch mit meinem Mann. Und dann 2 Tage später war nichts mehr mit dem Projekt.
No.
Dann habe ich zu ihr gesagt, weil sie hat gesagt, sie fährt nach Hause und spricht mit ihrem Mann. Und dann habe ich gesagt, hast du denn mit deinem Mann gesprochen? Dann sagt sie, ja, der hat gemeint, ach, das brauche ich doch gar nicht. Und da habe ich zu ihr gesagt, aha, du gehörst also auch zu den Frauen, die ihre Männer benutzen als Ausrede. Und das kommt leider nicht allzu selten vor. Das finde ich sehr, sehr schade, ja. Und ich denke, da könnten Frauen noch mehr reinwachsen in das Erwachsensein letztendlich.
Auch ein
Und ich
spannendes
weiß schon,
Thema.
dass es ein Riesenspagat ist, ne? Das will ich ja niemandem absprechen. Ja.
Wir haben ja auch einige Therapeutinnen und Studenten, die zuhören, das weiß ich, ne? Wenn wir da so nochmal, letztes Mal rund um Homöopathie nochmal sprechen, was würdest du sagen, was wurde, wenn du Frauen betreut hast in dieser Selbstständigkeit als Homöopathin, was sind so die größten Herausforderungen? Wir werden ja nachher im Laufe des Gesprächs auch noch vielleicht so ein, zwei Tipps kommen, die können wir uns dann aufsparen, die sind ja dann allgemeingültig nachher. Aber hast du Gefühl, das sind so Bereiche, wo man vielleicht auch nochmal eine spezielle vor eine Herausforderung gestellt wird, oder findest du, das unterscheidet sich überhaupt nicht dann von anderen Berufen?
Na, ich weiß schon, dass die Homöopathie schon eine sehr anspruchsvolle Methode ist und dass es viel Erfahrung auch braucht. Und es ist natürlich dann am Anfang eine Herausforderung oder vielleicht eine größere Herausforderung als andere in anderen Berufen. Und da würde ich schon auch empfehlen, dass Homöopathen oder Homöopathinnen in dem Fall sich wirklich auch nochmal Unterstützung holen von erfahrenen Homöopathen. Sei es
Schon
jetzt
während.
Supervisionen oder, ne?
Auch wenn wir auf den Bereich Business gehen, was wir heute mitgenommen haben, ne? Das ist ja etwas, was ich oft festgestellt habe und was wir in der Schweiz ja auch mit diesem Mentorat versuchen abzufangen. Wir haben ja neu so eine Mentoratzeit, die 2 bis 5 Jahre geht für die jungen Anfänger. Also die Ausbildung ist fertig und dann sind die Mentorat und arbeiten eigentlich mit erfahrenen Kollegen, eben nicht nur im inhaltlichen Bereich. Das wird eigentlich so ein bisschen vorausgesetzt, dass die sich inhaltlich weiterbilden, sondern wirklich auch in Form von Praxisaufbau, Sichtbarkeit, Zeitmanagement etc., ne, was dann auf mich zukommt. Ich bin ja da auch Mentor, so betreue ich die ja auch. Und was ich eben immer wichtig finde, deshalb finde ich es gut, bist du heute auch da, dass wir den, also selbst wenn wir gute Homöopathen sind, sind wir noch gar keine guten Geschäftsleute.
Ganz genau.
Da gehört ja zwei Sachen dazu. Und deshalb habe ich gedacht, wenn du da Leute so wie betreut hast, ob dir da auch was aufgefallen ist, zum Beispiel auch das, dass die zwar dann mega begeistert sind für die Homöopathie, aber dann eben keine Ahnung haben, wie man so ein Geschäft führt, oder was ist dir da was speziell aufgefallen?
Ja, ist mir jetzt nicht nur bei Frauen, sondern auch zum Beispiel bei Hannes, da habe ich ganz, also wirklich viele Jahre auch dran gearbeitet oder mit ihm gearbeitet, weil die Homöopathie ist ja ein Heilberuf. Und die Heiler, die denken nicht wie Geschäftsleute. Das heißt, es ist notwendig, dass die sich wirklich auch für diesen Bereich oder für diesen Muskel interessieren und den ausbilden. Ich sage immer, ich kann nicht nur den rechten Muskel trainieren, sondern ich muss auch den linken trainieren, ne? Sonst die Schieflage. Und so ist es letztendlich im Business auch, weil Homöopathie ist auf der anderen Seite auch ein Business.
Ja.
Und eine Schwäche bei Frauen erlebe ich immer wieder, und der ist nochmal verstärkter auch bei Homöopathinnen oder heilenden Berufen, dieses Verkaufen, ne, oder einen Klienten gewinnen
Ja.
oder Patienten. Da tun sich Frauen generell schwer. Die müssen doch von alleine kommen.
Ja.
Und es ist aber notwendig, dass wir in der heutigen Zeit wirklich auch das lernen, wie kann ich, und das habe ich wirklich von der Pike auf gelernt, nicht dieses Verkaufen, sondern vom Aspekt des Service. Ja? Weil wenn das Verkaufen an und für sich hat ja schon einen komischen Beigeschmack.
Ja.
Da denken ja viele, ach, die denken dann, ich will was von ihm oder von ihr. Und genau umgekehrt soll es sein, dass die denken, oh wow, der oder die will mir im Service sein. Und das gilt es zu lernen.
Ja. Ja, sehr schön.
Hannes hat mir über Jahre gesagt, wir Homöopathen, wir rufen niemanden an. Wir rufen nicht hinterher. Und heute kriege ich mit, dass er anruft und sagt, oh, wir haben uns ja schon 4 Wochen nicht gehört. Wie geht's denn so? Und das hat er aber inzwischen so verinnerlicht, dass er das nicht macht, damit er jetzt wieder Behandlung hat oder so, sondern aus Interesse. Weil ihm die Person wirklich am Herzen auch liegt, ja. Und das braucht's.
Ja, es ist immer so ein bisschen komisch. Also da konnte ich auch lange Jahre sehr mitfühlen, dass man irgendwie auf dieser wirtschaftlichen Seite von den Beschwerden, Leiden und Krankheiten der anderen profitiert. Ich meine, das ist ja nun, weiß Gott, nicht die einzige Disziplin im Heilsektor, die das Thema hat. Und das ist ja auch ein, also milliardenschwerer Ge Bereich, der Gesundheitsbereich, ne, was man da für Geld machen kann, ist ja Wahnsinn, auch im Coaching-Bereich. Also dass da machen wir uns ja, wenn ich da so ein bisschen rausgucke, auch völlig zu Unrecht schlechtes Gewissen manchmal, ne, weil wenn ich sehe, was andere Leute für Stundenlöhne nehmen oder was die für eh wurscht. Also auf jeden Fall ist das ja etwas, wo man, wenn man mit Homöopathie sich mit dem Patienten so verbindet, höre ich das oft, dass man eigentlich wie das Gefühl hat, ja, aber weil der jetzt leidet und er muss mir auch noch bezahlen. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ein Aspekt, den ich sehr oft höre, ist, dass eigentlich die Patienten, wenn sie sich wohlfühlen, auch gern bezahlen, weil das auch eben so einen Ausgleich nachher gibt, zum Beispiel. Also das hört man immer wieder, wenn man Leuten immer nur was schenkt, dann bringt man die auch in so eine komische Schuld einem gegenüber, zum Beispiel. Also das gibt da einige Aspekte, aber der ganz pragmatische, ich denke, das ist das, wo du dich dann auch mit den Frauen beschäftigst, ist natürlich, dass ich ja das Geld einfach benötige zum Überleben. Also, oder mir was, oder wenn ich mehr schaffe als Überleben, dann natürlich auch zum mir was gönnen.
Naja, die Zeit sollte eigentlich schon langsam vorbei sein, dass dieser moralische Aspekt über Geld wegfällt, ne? Und ich erlebe es natürlich auch immer wieder, egal in welchem Bereich, dass Leute dann sagen, nein, ich habe das Geld nicht dafür. Aber ich kann dir eines sagen, in 90% stimmt das alles nicht. Menschen schmeißen so das Geld raus, ohne irgendwie wirklich einen Wert zu kriegen. Ja. Und die Gesundheit, die ist nun mal das größte Gut auch,
Ja.
das wir haben. Und da darf sich schon auch nun mal was wandeln, ja, dass die Leute da noch mehr bereit sind, sich für sich Geld auszugeben. Nicht für ein Auto oder egal für was, ja.
Ja, auch ein schöner Gedanke.
Und dass man sich da ruhig trauen darf, da ein bisschen provokant zu sein.
Wie meinst du das?
Naja, dass jemand zu sagen, ja, ich würde es ja gern machen, aber ich kann was nicht leisten. Und ich habe in den unterschiedlichsten Bereichen auch schon dann manchmal gesagt, weißt du was? Letztendlich geht es ja um dein Leben, deine Lebensqualität. Und wenn du jetzt eine OP bräuchtest, für die du, sag jetzt mal 500 € oder was hinlegen müsstest, sonst würdest, keine Ahnung, sterben, würdest du dieses Geld auftreiben? Ja, natürlich, sagen die dann, ne? Also, ich bin natürlich nett bei jedem Menschen, aber ich habe es inzwischen auch gelernt, nicht nur immer nett zu sein, sondern auch ein bisschen herausfordernd. Weil damit ja die Menschen weiterkommen. Ja.
Ja, schöner Aspekt. Wenn wir so ein bisschen auf die Ursachen mal gehen, ganz homöopathisch voranschreiten, was ist denn so ein bisschen der Grund für dich, wenn du mit den Frauen arbeitest? Warum verstecken die sich hinter ihren Kindern, hinter ihrem Mann, hinter der Ausrede, ich habe nicht genug Geld, hinter all dem? Warum fällt es jetzt, wenn wir heute mal von Frauen reden, wird sich auch Männer geben, aber warum fällt das eher schwer, dass du Gefühl hast, ja, da gibt es Nachholbedarf oder da braucht es Unterstützung und Coaching?
Also ich gehe da jetzt einfach mal ein paar tausend Jahre zurück, ne? Dann wissen wir ja alle, dass Frauen über viele Jahrtausende nicht sehr viel Anerkennung und Wertschätzung gekriegt haben und reduziert wurden auf Haushalt, Kinder erziehen und so weiter und Partnerin sein, ne? Und das war aber auch meistens beschränkt auf Sex und Fortpflanzung. Früher jetzt, ne? Ich meine, ich brauche jetzt nicht mehr über das Mittelalter und so weiter, ne? Wir wissen selber alle, was da passiert ist. Und dass Frauen letztendlich nicht gleichwertige Lebewesen oder Menschen waren. Und da haben wir natürlich, ich meine, das war weder gut für die Männer noch war es gut für die Frauen. Jeder hat darunter gelitten, beziehungsweise hat es ganz viel gekostet auch, ja? An Lebendigkeit, an Verbindung, an Liebe und so weiter. Ich weiß halt, dass in Frauen ganz, ganz, ganz viel Weisheit steckt. Und dass aber dieses ganze Erlebte über Generationen und Generationen und Generationen noch immer in unserem System ist, wissen wir ja auch aus der Homöopathie. Ne? Und das gilt, und wir sind letztendlich, ich zähle mich ja jetzt auch dazu, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin als die anderen, als wirklich erste Generation, die jetzt ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und da müssen wir aber auch, sage ich jetzt mal, reinwachsen oder uns gewisse Sachen bewusster werden. Ich habe mich ganz viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, auch mit dem Thema Beziehung Männer-Frauen auseinandergesetzt und da ganz viel gelernt und viele Seminare auch geleitet. Und Frauen, die mussten sich ja gewisse, ich sage vielleicht vor 100 Jahren noch, die mussten sich ja einen Mann angeln und natürlich auch einen, der sie dann ernähren konnte und die Kinder. Ja? Dafür hat es aber gebraucht, dass die gewisse Eigenschaften sich angeeignet hat, wie zum Beispiel Verführung, ja, oder Dummstellen. Oder da gibt es einige Spiele davon. Und die haben wir nach wie vor übernommen, wie mit der Muttermilch von vorigen Generationen oder unserer Mutter. Aber es ist uns meistens nicht bewusst, welche Spiele wir da am Laufen haben. Und vor allem, wären jetzt nicht mehr notwendig. Aber sind noch immer in unserem System. Und die gilt es halt, uns bewusst zu machen und da wirklich ein Stück für Stück erwachsen zu werden und unsere Intelligenz, unsere Weisheit, unsere Power mitzukriegen. Weil wir Frauen, unendliche Power. Aber ganz, ganz oft, und das weiß ich von mir selber, ja, wie oft ich im Leben die nicht konstruktiv, sondern destruktiv eingesetzt habe. Genau.
Ja, vielleicht eine provokative Frage an der Stelle, weil wir es im Podcast auch schon hatten, fairerweise, ne, dass das eben diese Selbstbestimmungsthematik oder diese Autarkheit von dem Weiblichen nicht nur Positives hervorgebracht hat. Zum Beispiel haben wir gerade in einem anderen Interview gesprochen darüber, dass eben zum Beispiel Frauen auch dadurch sich eben gar nicht mehr binden wollen. In Zürich entscheidet jede zweite Person dafür, in den jungen Jahren sich überhaupt nicht mehr zu binden, gar keine Beziehung mehr einzugehen. Das heißt, heute dadurch, dass wir allein in Anführungsstrichen klarkommen, ne, können, weil das wirtschaftlich auch möglich ist, weil wir eben nicht mehr in diesen Systemen, von denen du eben gesprochen hast, leben, haben wir aber auch natürlich eine weitere, ja, sag ich mal, Reduzierung von Großfamilien, von kinderreichen Familien, von Gemeinschaften, von größeren Sippen oder wie wir wahrscheinlich sind, wie so eine kleine Affenherde, ne? Dass wir keine Herde mehr bilden können und so weiter dadurch, was ja auch Nachteile hat. Wie siehst du das?
Absolut sehe ich das auch so. Und ich kriege halt mit, dass es auf der einen Seite gesellschaftlich oder politisch auch so ein bisschen gewollt ist. Und die andere Seite ist, das habe ich ganz am Anfang gesagt, dass man dann, wenn man sich einer Veränderung stellt oder in einer Veränderung ist, dass man manchmal in das Extrem geht oder in das andere Extrem. Nämlich das Extrem jetzt, dass man einfach so quasi frei sein will, dann lässt man sich das nicht mehr gefallen und dann geht man überhaupt keine Beziehungen ein. Oder auch die Variante, dass man sagt, okay, dann lasse ich mich halt scheiden oder dann trenne ich mich halt. Ja. Ich sehe das immer wieder auch, dass es, man kann alles Mögliche studieren an der Uni, aber wie man eine Beziehung führt oder wie man, ne, wie ein Mann ist, wie eine Frau ist, diese Unterschiede, das bringt uns keiner bei. Und ich habe oft einfach nur eine einzige Coaching-Sitzung mit einer Frau, die zum Thema Beziehung kommt. Und dann höre ich ganz oft, naja, eigentlich warte ich eh nur mehr, bis die Kinder größer sind oder eigentlich habe ich schon abgeschlossen oder so. Und wenn ich dann aber mit denen rede und der Frau aufzeige, wo ihr Anteil ist, dann auf einmal kriegt die mit, okay, ist doch gar nicht er der Arsch. Ne? Sondern da war ja der Anteil von mir, war ziemlich kacke. Und ich habe dich gemacht. Und ich habe ihn nicht mehr rangelassen. Oder ich habe ihm nicht verziehen. Ja? Da gibt es ganz viele Beispiele. Und die fahren nach Hause und die haben wieder eine neue Qualität von Beziehung. Also, was ich damit sagen will, ist, es bräuchte einfach noch mal mehr Aufklärung. Aufklärung und ja, auch Unterstützung für Frauen. Aber nicht diese Unterstützung, ach, wir lieben uns alle so sehr, wir mögen uns alle so sehr und ganz nett zueinander, ne? Und drunter ist aber oft bei den Frauen was anderes. Und das ist mir auch ein Riesenanliegen, dass Frauen da ehrlicher werden. Ich glaube, das kennt jeder Mann, dass die Frau über Monate, über Jahre nett ist und auf einmal peng, holt sie die Keule raus. Und der Mann weiß gar nicht, warum jetzt auf einmal? Ist sie denn jetzt verrückt geworden? Ne, gerade auch so Frauen um die 40 oder 50, die sagen nie was, Frauen sagen nie was oder ganz lange nicht und dann auf einmal kracht's. Ja. Und das müssten Frauen halt auch oder dürften Frauen halt auch lernen, ja, gleich mal in die Kommunikation zu gehen, gleich mal zu sagen, weißt du was, das gefällt mir nicht so oder ich hätte es gern anders. Ich weiß es von mir auch, wie oft ich über Jahre den Mund gehalten habe und nicht gesagt habe, was ich wirklich will. Oder ich dachte, ich habe es gesagt, aber ich habe es gar nicht gesagt. Also da ist oft verdrehte Welt.
Ja, spannend, sehr gut. Nehme ich auch so ein bisschen so wahr. Ich bin ja jetzt erst 2 oder 3 Jahre Mentor und diese Praxisaufbau und die Beziehungsthemen dahinter, die sollen wir ja in unserer Rolle jetzt als Mentor, wo wir kein Coaching auch nicht direkt ansprechen. Da soll ja wirklich der Mentee mit dem Thema kommen, was er so ein bisschen will. Das heißt, man ist auch immer so ein bisschen gespannt, okay, mit was wird sie denn jetzt kommen? Was spricht sie an? Was sind jetzt die Themen, die sie beschäftigt? Ne? Und auch da ist ja dann oft nicht so, dass man dann voll in die Tiefe gehen kann, weil es ja keine Therapiesitzung ist, sondern man ja eher die Ressourcen aktiviert, die dann schon wie da sind bei den Menti. Aber was mir zum Beispiel auffällt, das ist auch was, was ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe. Also als kleine Gag mache ich das manchmal für die, wenn ich so die Studenten so mal auf die Seite habe in der Lerngruppe oder so, sage ich, passt einfach auf. Ich bin jetzt seit 20 Jahren beobachte ich jetzt die SAI-Schule und sehr, sehr wenig Studentinnen, die mit einer Beziehung in die SAI starten, beenden die auch mit dieser Beziehung. Also die Männer fliegen da reihenweise raus in dieser Ausbildung. Also es ist wirklich etwas, wo wir auch so ein bisschen, das ist das vielleicht, was du auch meinst, politisch auch so ein bisschen gewollt ist, aber wenn man so, ich lasse die Patienten manchmal aufschreiben, okay, was ist ihre Priorität im Leben? Ne, wenn die dann Kinder, Haustier, Arbeit haben, ne, dann kommen oft die Kinder als erstes, dann kommt irgendwie so, ne, und ich gebe ihr das nicht vor. Und irgendwann sitzt sie dann selber dann vor ihrem Blatt und sagt, also entweder und, sagt sie dann, wo bin denn ich eigentlich auf dieser Prioritätenliste? Wo ich dann denke, ja, exakt, ne. Aber es ist fast durchgehend zunehmend erschreckender, wo der Partner ist.
Ja,
Also der kommt nicht selten nach dem Hund. Also das ist schon
ja.
etwas, wo sich das wirklich gedreht hat auch. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird durch diese, wir sind jetzt gegen alte weiße Männer und wir sind gegen das Patriarchat und wir sind gegen männliche Werte und wir sind gegen alle Männer per se erstmal. Na, und irgendwie sind ja auch viele Männer gegen Männer. Kriege ich auch mal mehr mit. Ne? Ich höre so einen Podcast seit 10 Jahren, ne, wo der plötzlich auch mal die ganze Zeit, plötzlich aus dem Nichts, das ist eigentlich ein Comedy-Podcast, aber du die ganze Zeit über Männer geschimpft und wie schlecht Männer doch sind und die Dudes, oder? Wenn man denke, also soll ich mich jetzt irgendwie angesprochen fühlen? Also was ist los nach 10 Jahren? Also da sitzen drei Männer und beschweren sich die ganze Zeit über Männer, wie schlecht wir doch die alle sind. Denk ja, also das ist auch ein sehr komischer Turn, der da gemacht ist. Und viele Frauen das ja auch, oder viele Frauen, immer mal wieder auch Frauen dann auftreten, die es so ein bisschen auch als Werbeschild vor sich her machen, so jetzt schlagen wir mal zurück, jetzt können die Männer auch mal und jetzt ist mal Matriarchat dran, wo ich
Ja,
denke, ja,
und
aber
das
wir haben
finde
ja
ich
nichts
schade. Ja,
verstanden, also.
schrecklich. Ja. Weil das ist nur wieder die Kehrseite von dem Alten. Und eigentlich müsste es jetzt wirklich, also ich habe immer so ein Leitbild vor mir, dass Männer und Frauen, so wie ein Zahnrad, müssen sie sich ergänzen und dadurch, ne, kommt was zum Laufen oder entsteht was. Und das finde ich, wenn wir unsere Qualitäten zusammentun würden, Männer und Frauen, und aber auch wirklich neugierig aufeinander wären, wer der Mann ist, der hinter den ganzen Verpflichtungen, ja, und zur Stange halten, weil der Mann, der hält viel mehr zur Stange als die Frau. Mit Kindern, mit Haus bauen oder was immer. Oft machen ja die Männer noch mal mehr den Job wegen des Geldes, damit es der Familie gut geht und verzichten auf ihre Leidenschaft zum Beispiel, ne? Und damit dann ist gar nichts mehr da. Und wenn die dann in Rente gehen, tja, dann leben viele nur mehr ein Jahr.
Ja, hatte ich gerade gestern so ein Gespräch. So ein Mann, der jetzt feststellt, er hat alles aufgeopfert und hat seine eigenen Leidenschaften gar nicht gepflegt. Ne? Es gibt eine schöne Frage, die stelle ich dann immer. Wenn so Paare kommen, dann sage ich immer erstmal dem Mann, okay, wie viel Prozent gehen Sie zu Ihrer Arbeit auch wegen der Familie und der Frau? Ne, und dann kommt immer irgendwas plus 50%. Ne? Manche 100, 80, 70, 50, aber es ist nie unter 50%. Und dann sieht man schon nebendran, wie die Frau zusammenzuckt, weil sie weiß, dass sie ihr die Frage gleich stellen wird und die Antwort wird niemandem gefallen in dem Raum. Und das ist wirklich Wahnsinn, weil ich habe noch nie eine Frau gehört, dass sie arbeiten geht mehr als 20% für ihren Mann. Oder meistens null, ehrlich gesagt. Und das sind so ein paar Fragen, wo man sich auch wieder mehr bewusst wird, wie man teilweise auch wirklich aneinander vorbei lebt. So, den
Ganz
anderen überhaupt
genau.
nicht kennt.
Eine
Gut.
Trainerin hat einmal zu mir gesagt, man kann ja eigentlich gar nicht happy sein, wenn man sieht, dass der andere nicht happy ist, wenn es dem nicht gut geht. Wie will man denn da glücklich sein? Geht doch gar nicht. Und da braucht es wieder noch mal mehr, ja, Anliegen und auch mehr offenes Herz und Liebe dem Partner gegenüber. Oder der Partnerin ist ja beides.
Ja, schön, da war schon einiges dabei. Ich würde gerne nochmal auf diese drei Kernthemen so ein bisschen kommen, die dir so am Herzen liegen. Ne? Wir haben ja einerseits jetzt schon ein bisschen über Partnerschaft gesprochen, was für dich ein wichtiger Kernthema ist für Frauen in der Arbeitswelt. Ne? Dann auch, dass wir schon angesprochen haben, dass sie eben auch wirklich lernen, wie läuft eigentlich Geschäft. Ne? Und der dritte ist eben dann, sich selber oder die persönlichen Leidenschaften auch nicht hinten anzustellen. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung sagen, oder vielleicht, wenn du magst, auch andere Punkte auf der Begeisterung, warum dir das auch so am Herzen liegt.
Da gibt es doch diesen einen Spruch, den auch schon jeder kennt. Wenn ich im Flugzeug sitze und das Sauerstoff, die Sauerstoffmaske fällt runter, ja, dann weiß jeder, dass man sich die zuerst ranhalten muss. Weil sonst bin ich nach 2 Minuten, bin ich dann, habe ich zwar anderen geholfen, aber bin selber tot. Außerdem, wenn man, ich kann nicht andere lieben, wenn ich mich nicht selber liebe, ne? Das ist auch nichts Neues. Das heißt, ich finde es wichtig, dass wir Frauen eben auch aus der Opferrolle heraus treten und erwachsen sind und sich das gönnen, was man braucht, was man will und damit auch eigenverantwortlich ist. Und wenn ich heute Vormittag mich in die Badewanne lege, dann lege ich mich in die Badewanne. Aber nicht aus einer Laune heraus, sondern weil ich mitkriege, okay, jetzt könnte ich wieder mal locker lassen und mir was Gutes tun. Ja. Nicht aus Ego heraus oder Laune, sondern aus Eigenverantwortung. Nämlich für das Ganze, für einen selber, aber auch für die anderen. Dann gibt es einen weiteren Spruch, ne? Ist Mama happy, sind alle happy. Ist auch nicht mehr neu.
Ja,
Aber
aber es gewissen sehr
so.
wenige Leute.
Ja.
Oder wenden es an, sagen wir es mal so.
Ja. Und dieses Opfer sein, ne? Oder die Arme oder bemitleidet wollen oder was, wie immer man das nennen will, gibt es ja viele Schattierungen davon. Wenn wir da nicht aufhören, wir Frauen, dann haben wir eigentlich keine Chance, happy zu werden und unsere Umgebung auch nicht. Also ein großes Ding, finde ich, ist wirklich, dass wir Frauen wirklich erwachsen werden.
Ja, das hast du schon zweimal gesagt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen detaillierter einsehen. Wo empfindest du jetzt mal die Frauen? Da gibt es sicher auch genug Männer, die erwachsen werden sollten. Sagt man ja auch eher den
Klar,
Männern nach, ne?
natürlich.
Eigentlich im Prinzip, ne? Aber bleiben wir mal jetzt bei den Frauen. Wo siehst du sie auf der einen Seite sozusagen nicht erwachsen? Und wie können sie das, wenn sie jetzt zum Beispiel zuhören und feststellen, oh ja, shit, vielleicht sollte ich wirklich da mal hin? Wie wären so ein paar Schritte oder ein wichtiger Anfangsschritt zum da mal auf den Weg gehen zum Erwachsenwerden?
Ich hatte ja eben in den 90er Jahren auch diese Leadership-Ausbildung gemacht. Und da ging es schon um Leadership, aber nicht das, dass man so heute in den Konzernen und so weiter, ne, mit Führungskräften, sondern wirklich Führung zuerst einmal im eigenen Leben zu übernehmen. Ja, und das hat ja auch was mit Erwachsensein zu tun. Dass man nicht zu allem Ja und Amen sagt, zum Beispiel, ja, oder dass man mitkriegt, okay, habe jetzt schon wieder schlechte Laune, nur weil er den Müll nicht rausgetragen hat, das auch nicht erwachsen, sondern dass Frauen wirklich sich mehr, egal ob im persönlichen, privaten Bereich, als auch im beruflichen oder gesellschaftlichen Bereich noch mehr professioneller benehmen. Ja. Die meisten Frauen denken, es ist unser Recht als Frau, Launen zu haben. Ist es aber nicht. Ist kein angeborenes Recht. Wir denken nur, aber damit machen wir uns sehr, sehr viel kaputt. Ja. Oder Frauen, klar, wir haben schon auch mehr Herausforderungen, ne, durch die ganzen Hormone und durch unsere Tage, die wir haben und so weiter. Trotz allem kann man, oder das, was uns dann, wo es mehr Professionalität bräuchte, ist einfach, sich dem nicht immer hinzugeben. Sondern das zu unterscheiden. Okay, ich habe heute meine Tage. Okay, dann ziehe ich mich entweder zurück oder ich benehme mich und bin Profi.
Ja, das finde ich einen spannenden Punkt, weil eins ist ja, wenn ich die richtig verstehe, die Launen haben. Die zweite ist sie am Partner, an den Kindern, am Hund, an den Kunden, am Chef auszulassen.
Ja, genau. Und das würden wir nicht, wenn da ein Kunde sitzen würde, der uns 10.000 Euro zahlt. Da wären wir Profi, alle. Ne?
So nach dem Motto, dann geht's.
Ja, genau. Ja. Ja,
Ich
und
habe
das
da
hat uns
mal.
niemand beigebracht. Ne? Das haben unsere Mütter uns vorgelebt, unsere Großmütter, unsere Tanten. Das ist wirklich total wie eine neue Sprache, die man da lernen muss.
Ich habe da
Ja.
mal ein schönes Gleichnis zugehört, was das genau unterstützt. Wir kümmern uns in unserem Leben zu selten positiv um die Hauptcharaktere in unserem Leben, sondern wir investieren sehr viel Energie in die Statisten. Das fand ich ein schönes Bild, ne? Weil wenn ich ein Theaterstück aufführe mit meiner Familie, ne, dann bin ich der Hauptdarsteller, der Mann ist eine wichtige Rolle, die Kinder, ne? So, aber wen behandle ich am schlechtesten? Und das sieht man in den Serien auch oft, ne? Die Kassiererin, der Müllmann, etc., ne? Die kommen relativ gut weg in meinem Leben. Oder es kann sogar sein, dass ich zu denen deutlich netter bin als zu meinem eigenen Mann.
Ja, das ist wie vieles in der heutigen Zeit total verkehrte Welt. Ne? Alles am Kopf, im Kopf gestellt. Genau andersrum. Ja.
Wenn jetzt eine Frau sagt, okay, ich will das jetzt hier alles unter einen Hut bringen, ich habe jetzt das verstanden, ich habe jetzt gemerkt, ich habe da vielleicht auch wirklich die eine oder andere Ausrede oder bin vielleicht doch noch nicht ganz erwachsen oder so und ist hoffentlich noch in unserem Interview dabei und noch nicht beleidigt habe, ausgeschaltet, ne? So, dann, was wäre so ein guter Start? Na, ich finde, du hast schon ein paar Sachen genannt, aber vielleicht können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Wo kann sie jetzt anfangen? Sie kann sich Hilfe holen, das haben wir schon gesagt. Sie kann ein Bad nehmen und sich ein bisschen, oder sie kann mehr Profi werden. Das heißt, die Fähigkeiten, sich professionell zu behalten, hat sie in der Regel schon, weil sie ja dann auswärts mit dem Kunden das auch nicht machen würde. Na, also so. Aber was wäre noch etwas, wo du sagst, das ist noch ein guter Start zum da diese ganze Spagat noch besser hinzubekommen.
Also jetzt zum Beispiel in der Beziehung, dass wenn die Frau launisch ist mit ihrem Mann und mitkriegt, dass sie ihm jetzt gerade wieder eine verbale reingehauen hat, dass sie es anspricht und anerkennt. Sorry, das hat jetzt nicht funktioniert. Ne? Das Ansprechen ist immer, und zwar wertfrei. Ansprechen, respektvoll ansprechen, dass das nicht funktioniert hat. Und dann kann der andere auch wieder locker lassen. Und dann sammelt sich das nicht immer im ganzen System von beiden an. Ja? Das ist ein Punkt, ja, einfach nochmal viel neugierig, wirklich neugierig sein, was der andere braucht, egal ob Kunde oder Patient oder Kollege oder Mann, Partner. Da nochmal wirklich neugieriger zu werden, was den erfüllt und glücklich macht. Dieses mehr die erwachsene Person da sein und mehr die Führung auch, ne, fürs ganze Familiensystem oder fürs Unternehmen zu übernehmen. Einfach aus dem Servicegedanken auch heraus.
Ja. Sehr schön.
Weil wir sind natürlich schon auch durch die letzten Jahrzehnte, ich will nicht sagen, oder Frauen wird ja dann immer vorgeworfen, sie sind egoistisch geworden. Ich würde gar nicht sagen egoistisch, aber Egomanen mehr. Na, die Schere ist dann schon ein bisschen nach außen geschlagen, dass es dann auf einmal nur mehr um die Frauen geht. Ist auch Schieflage.
Ja.
Wie bei allem ist es halt das Gleichgewicht oder die Balance.
Sehr gut. Also ich fand, da war schon sehr viel dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gegen
Mir
Ende würde
auch.
ich gerne noch mal ein bisschen hören, an wen kann man sich da ganz konkret wenden? Also bietest du Coachings an, bietest du Seminare an oder kannst du sonst Leute empfehlen. Wir werden da sicherlich auch noch ein paar Links in den Shownotes haben, wo ihr euch noch informieren könnt, natürlich, wenn ihr eine Ansprechperson in irgendeiner Form sucht. Aber vielleicht hast du noch ein bisschen zum Sagen, wo man dich zum Beispiel erreicht, wie man dich erreicht oder wen du sonst noch empfehlen kannst.
Also ich bin zu erreichen unter meiner Telefonnummer, unter meiner Webseite. Meine Schwerpunkte kennst du ja. Also bei mir geht es wirklich darum, dass Frauen auch im Beruf erfolgreich werden. Und eben auch diese Beziehungsseite, dass sie da auch happy sind, dass da Ausgewogenheit da ist. Das sind meine so Schwerpunkte. Ich mache Coaching-Gruppen live in München und Umgebung und mache One-to-One und einzelne so Tages- oder Wochenendseminare.
Ja.
Genau.
Sehr
Und
gut.
wen ich, wenn es um Leadership und um wirklich die eigene Essenz nochmal tiefer wirklich kennenzulernen, kann ich tatsächlich die Sonja Becker empfehlen. Genau.
Schön. Super.
Und Homöopathen natürlich.
Ja.
In der Schweiz dich, in Bayern Hannes. Ja, und andere Kollegen natürlich auch.
Sehr gut. Vielen Dank, Margret. Ich fand, das war ein
Danke auch.
spannendes Thema und auch, was mir sehr gefallen hat, ein bisschen provokativ. Das hat sicher den einen oder
Ich
anderen
hoffe, es
Hörer
war für die meisten
auch
Frauen
ein bisschen
nicht zu.
geschüttelt, ne? Ja, die haben abgeschaltet, weißt du, das ist okay. Aber die noch da sind, sind wahrscheinlich auch ein bisschen durchgeschüttelt oder fühlen sich auch bestätigt. Das ist ja manchmal auch schön. Ich höre manchmal auch Podcasts gern, die mich ein bisschen schütteln. Und manchmal bin ich bei so Schüttel-Podcasts, wo ich denke, oh Gott, jetzt will ich wahrscheinlich den einen oder anderen Schatten hören. Und hinterher ist man dann auch manchmal bestätigt, dass man denkt, ja, aber eigentlich habe ich es auch genauso gemacht, versucht umzusetzen. Das hört man ja auch gern. So, vielleicht hat sich die eine oder andere auch ein bisschen bestätigt gefühlt.
Naja,
Und
ich
ich
denke, in der
denke,
heutigen Zeit braucht es noch mehr und noch mehr Ehrlichkeit, weil nur dadurch entwickelt man sich weiter. Ja.
ja, das ist so. Weniger Fake-Profile auf Instagram, mehr Ehrlichkeit.
Genau. Richtig, richtig. Ja. Ja.
Super. Ich danke dir für
Ja, ich
deine
danke auch.
Zeit. Ganz lieben Gruß an Johann. Und
Mache
ich
ich.
sag mal einfach bis bald, gell?
Bis bald. Tschüss,
Euch
Mami.
auch, liebe Zuhörer, wünsche ich weiterhin viel Spaß in unserer Reihe und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.